und herzlich willkommen zu unserer nächsten Show. Heute haben wir den 17. Februar 2018 und mit dabei sind der Sergei.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Und die May.
Hallo.
Hallo, und ich bin Jörg. Okay, und ja, wie immer seid ihr herzlich dazu eingeladen, mitzuchatten und anzurufen. Die Telefonhörer müssen jetzt sichtbar sein. Genau, und unser Thema heute ist Jenna Balabala, der Wahnsinn bei der weiblichen Gleichberechtigung und die Feminismusdebatte. Genau, weil heutzutage kann man eigentlich nicht mehr so sicher sein, ob man denn nur noch ein Mann ist oder eine Frau, weil irgendwie es kein festes Geschlecht mehr gibt. Und egal, ob man nun eines hat oder nicht, es gibt mittlerweile circa vielleicht 4000 andere Geschlechter, denen man sich zuordnen kann. Und heutzutage ist halt einfach alles wirklich richtig durcheinander. Da gibt es natürlich noch die ganze Debatte um Frauengleichberechtigung, gerade hier in Deutschland die Frauenquote. Und ja, und letzten Endes der Mann ist immer noch der Bösewicht. Er ist der Vergewaltiger, der Mörder, der Schläger und dann einfach immer noch der Müllmann. Und die Frau ist alles Gute. Sie ist die Ärztin, die Anwältin oder halt die Kanzlerin zum Beispiel heutzutage. Genau, und dieses Thema wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Was ist denn da halt wirklich dran an diesen Rollen im wahrsten Sinne des Wortes? Sind es einfach nur Rollen oder ist es wirklich festgelegt biologisch zum einen? Und genau, was verbirgt sich denn noch hinter diesem ganzen Thema oder ist das alles eine Erfindung zum Beispiel? Und darüber möchten wir diskutieren und haben hier zwei Sachen zur Diskussion. Einmal einen Artikel von Pierre Lescozon, den wir vor kurzem auch veröffentlicht haben, wo es halt speziell um das Thema Feminismus geht. Und dann halt ein Buch von Birgit Keller, Gender Gaga, was halt heute die Diskussionsgrundlage bildet. Genau. Und wenn wir jetzt mit Piers Artikel anfangen, ist zum Beispiel der erste Unterpunkt, Frauen sind die Opfer häuslicher Gewalt. Genau. Und da ist halt die Frage, stimmt denn das wirklich? Sind denn Frauen wirklich nur die Opfer häuslicher Gewalt? Weiß da jemand was dazu zu sagen, ob das wirklich so stimmt oder zu diesem Thema?
Ja, vielleicht kann man kurz zu der Vorgeschichte zu dem Artikel von Pierre Lescotreau sagen, dass er eben vor einigen Jahren seine Oma besucht hat im Krankenhaus und die Oma war schon recht alt. Ich glaube, die ist auf die 100 zugegangen damals und ist dann auch ziemlich alt geworden. Und dort zum damaligen Zeitpunkt 2014 hat eben dieser Eurovision Song Contest stattgefunden und dort hat dann diese Conchita Wurst gewonnen.
Oh, was ist das?
was ist das? Ja, das war ein Mann, der sich als Frau verkleidet hat und trotzdem noch einen Bart gehabt hat. Ich weiß nicht, ob er selber noch Biologe, also ob er sich operieren lassen hat oder nicht. Spielt keine Rolle, richtig. Auf jeden Fall hat er dann gewonnen und er hat halt versucht, seiner Oma diese Tatsache zu erklären, um was es sich da überhaupt handelt, was diese Person ist. Und er hat halt festgestellt, dass er da ziemlich große Probleme mit hatte, das seiner Oma zu erzählen, weil sie eben auch in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist, als diese ganze Debatte um Gender und Geschlechter noch nicht so aufgekommen ist. Und das war eben die Grundlage, die ihn dann dazu geführt hat, diese Sache ein bisschen genauer zu beleuchten. Und dann ist eben dieser Artikel über den Feminismus entstanden.
Also mir würde es auch schwerfallen, diese Person zu beschreiben, diese Conchita Wurst. Also ja, ich hatte auch Probleme. Genau, das war die Grundlage gewesen, einfach dieser Eurovision Song Contest, wo die Person dann gewonnen hat und dann kam halt, ja, hat sich Björn mit diesen Punkten befasst und einer dieser Punkte, den ich vorhin gerade nannte, waren halt, ist halt die Behauptung der Feministen, Frauen sind die Opfer häuslicher Gewalt und da ist halt auch die Behauptung einfach, es wird allgemein angenommen, dass die häusliche Gewalt in Amerika eine ausufernde Epidemie ist, die große Teile der Haushalte betrifft. Da wird halt gesagt, zum Beispiel die Hälfte der Frauen in Amerika wird misshandelt. Genau, und dann halt, die Wirklichkeit ist halt eher, zunächst einmal betrifft häusliche Gewalt nur eine Minderheit von Paaren. Also es ist jetzt nicht jedes Paar, zum Glück nicht jedes Paar, wo halt Gewalt stattfindet. Und abhängig von der Methode der Befragung und der Art der Stichproben erleben zwischen 85 und 99% der Paare in den USA keinerlei häusliche Gewalt. Zum Glück, also um nochmal zu verdeutlichen, ist wirklich nur eine Minderheit, die, wo Gewalt vorkommt.
Also das ist schon die erste Verzerrung, die der Pierre da in seinem Artikel genau aufbringt, eben, dass, dass es uns so rübergebracht wird, dass eben die Gewalt fast überall stattfindet, aber es sich wirklich nur um eine Minderheit handelt, bei denen das überhaupt stattfindet.
Genau.
Und die Zahlen spiegeln ja auch nicht wider. Es gehört ja auch was dazu, als Mann zur Polizei zu gehen und deine Frau anzuzeigen, ne? Weil eben die Opferrolle den Frauen gehört. Sowas taucht da halt auch nicht auf in den Zahlen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Männer so häusliche Gewaltübergriffe wirklich melden würden.
Ja. Da gab es auch vor ein paar Jahren in Deutschland einen Fall, also es gibt natürlich hunderte Fälle davon, bloß der wurde halt auch publik, wo halt auch ein Mann häusliche Gewalt erlebt hat und sogar vergewaltigt wurde von seiner Ex-Freundin. Und er meinte, als er dann zum Arzt gegangen ist oder ins Krankenhaus, niemand hat ihn angenommen. Das heißt, er musste wieder gehen, weil niemand wusste, wie man ihm helfen konnte. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man wird als Mann vergewaltigt und bekommt keine Hilfe von den offiziellen Behörden und Ärzten.
Ja, man wird einfach nicht ernst genommen.
Ja, das kommt noch dazu. Man denkt, oh Gott, du bist der Mann, du kannst dich nicht wehren, so ungefähr. Aber es kann halt auch genau anders sein, dass halt eine Frau einfach auch mehr Kraft hat.
Also, May?
In dem Artikel sind ja zwei auch sehr gute Videos verlinkt, die auf YouTube sind, wo man Schauspieler mal diese Szenen hat, durchspielen lassen. Einmal ein Mann bedrängt seine Frau, wird handgreiflich, und einmal eine Frau bedrängt ihren Mann, ne? Und wo greifen die Leute ein? Und das fand ich sehr bezeichnend, dass die Frau, die wirklich in der Darstellung auch nochmal viel aggressiver war, meines Empfindens nach, als der Mann, der seine Frau bedrängt hat, die Frau, die ihren Partner bedrängt hat, da läuft eine Frau dran vorbei und freut sich noch voll, so nach dem Motto, so, ja, komm, gib's ihm endlich, so, das, also, ja.
Genau, das hat die Frau da verstärkt uns, ich denke, das kennt jeder von uns, immer als Opfer dargestellt wird und halt, dass es kaum vorstellbar ist heutzutage, dass halt eine Frau genauso gut eine Täterin sein kann, und was definitiv zutrifft.
Ja, ich glaube also, was Pierre auch in dem Artikel anspricht, warum das so sein könnte, ist halt auch interessant, weil eben, da sind wir wieder bei den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, interessanterweise oder ironischerweise, weil halt, ja, sag ich mal, Männer doch so einen gewissen Beschützerinstinkt haben und Frauen eben doch mehr als, verletzlich angesehen werden und beschützt werden müssen. Also das kann auch sein, dass es halt sehr biologisch in uns verankert ist, auch von der Evolution her und so. Und das könnte halt auch ein Grund dafür sein, warum, Leute dann Frauen helfen, wenn sie bedrängt werden, aber umgekehrt eben nicht, ne, weil einfach dieser Beschützerinstinkt ein Stück weit da ist, führt dann halt auch dazu, dass eben gar nicht wahrgenommen wird, dass es andersrum ein Problem ist, und die Feministen, sag ich mal, die oder diese Bewegung macht sich das auch ein Stück weit zunutze, dieses Phänomen.
Ja, Pierre sagt in seinem Artikel, dass, also er gibt auch ein paar Statistiken vor, also zum Beispiel, dass laut einer Umfrage 70% der Verursacher von einseitiger ehelicher Gewalt, sie waren weiblich. Und laut einer anderen Statistik wurden männliche Partner von ihren Frauen ungefähr doppelt so oft geschlagen als weibliche Partner von ihren Männern. Das ist schon erstaunlich, muss ich sagen.
Ja, und ich fand, es klang dann auch fast so, also dass Frauen eher bereit sind, wenn sie dann wirklich auf 180 sind, zuzuhauen, und die Männer wirklich da von ihren Frauen erst zugetrieben werden müssen, weil das oft dann in Auseinandersetzungen passiert, also wo man sich vorher, weiß ich nicht, schon die ganze Zeit Beleidigungen an den Kopf wirft oder die Frau vielleicht schon handgreiflich geworden ist. Zitiert ja auch an einer Stelle das Ergebnis einer Umfrage, wie gering die Bereitschaft von Männern ist, zu sagen, sie würden Gewalt einsetzen, um quasi ihre Frau zum Parieren zu bringen. Ne? Also das ist halt wirklich auch, dass ist ja auch dieses Thema Beschützerinstinkt. Man macht das nicht. Als Mann schlägt man keine Frau. So lernt man das ja.
Genau, und Pierre hat dann noch eine andere Statistik, was ein Bild ausgedrückt ist, was wir auch für die Show mit reingenommen haben. Ein Mann wird durch seine Ehefrau, Freundin alle 14,6 Sekunden schwer verletzt. Und das ist eine sehr, sehr geringe Zeit. Und das bezieht sich nur auf die USA. Und wie gesagt, es gibt halt kaum Zahlen in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland gibt es gerade mal, oder gab es zumindest damals halt gerade mal nur eine Studie, die sich damit befasst hat. Das heißt auch, wie also wissenschaftlich dieses Thema überhaupt nicht vorangetrieben wird, um überhaupt mal objektiv Daten ranzubekommen, wie denn überhaupt die Lage hier in Deutschland zum Beispiel ist.
Ja, ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Hintergrund des Ganzen sagen, dass halt, also worüber wir hier eigentlich reden, ne? Also weil Feminismus hat ja immer noch diesen Nimbus nach dem Motto, die Frauen werden halt schlechter behandelt von der Gesellschaft und es ist ein Patriarchat, in dem wir leben, also eine Männergesellschaft und deswegen müssen wir halt für die Frauenrechte kämpfen. Also das ist ja erstmal so die Grundannahme und da sagt ja auch jeder erstmal, naja klar, also macht ja irgendwie Sinn, ne? Aber in Pierres Artikel geht es halt auch darum, wir haben halt mittlerweile Gleichberechtigung in allen Bereichen. Also Frauen haben genau die gleichen Rechte wie Männer. Es gibt überhaupt keinen Unterschied mehr juristisch und so weiter. Also vieles von dem, was der Feminismus ursprünglich mal wollte, ist sozusagen längst erreicht. Aber trotzdem wird halt immer noch dieser Eindruck suggeriert. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich auch mal diese Fakten anzusehen. Ne? Also man kann sagen, also wenn man halt sagt, ja, Männer schlagen halt die ganze Zeit ihre Frauen und so weiter und vergewaltigen und was jetzt auch, worüber wir jetzt ja auch noch sprechen können, dann heißt es ja, oh Gott, die Frauen sind immer noch total unterdrückt. Aber genau deswegen muss man halt diese Fakten nochmal durchgehen. Ne? Also wir reden hier nicht über Frauenwahlrecht, für das dann halt Feministinnen kämpfen, sondern wir reden hier über andere Sachen.
Und Feminismus ist eigentlich schon über 100 Jahre alt, also als ein Phänomen oder Ideologie. Ich habe heute auf Wikipedia gelesen, dass dieser Begriff zum ersten Mal wurde in den USA verwendet, 1910, also vor 118 Jahren.
Und ich denke mal, in den 60er und 70er Jahren hat es dann richtig durchgeschlagen.
Genau, das hat dann stark zugenommen.
Ja, vielleicht... wenn man das in den historischen Kontext einordnet, ist es ja auch so, ich sag mal, also die feministische Behauptung ist ja immer so ein bisschen, früher war es halt alles ganz schlimm, ne? Und Frauen wurden halt nur unterdrückt und jetzt ist es halt besser oder wir müssen dafür kämpfen und so weiter. Aber also ich finde halt, diese Behauptung ist einfach viel zu einfach, ne? Also es war nicht früher alles schlechter und dass hier irgendwie Frauen nur geknechtet waren oder so. Es gab ja früher auch Menschen, die haben geheiratet, die haben geliebt, die hatten ihre Konflikte und ihre schönen, also es ist halt alles nicht so einfach und ich glaube halt, es hat auch früher niemand so richtig hinterfragt oder zumindest nicht bewusst, aber es ist interessant, dass der Feminismus halt dann genau zu dieser Zeit aufkam oder dann stark wurde, als halt eben auch die ganze Gesellschaft sich geändert hat mit Industrialisierung und so weiter und Frauen auch teilweise angefangen haben zu arbeiten dann in Berufen und also man muss es vielleicht auch so ein bisschen in diesem historischen Kontext sehen und als dann aber, sag ich mal, das Wahlrecht und so da war, dann ging es halt, ja wie du gesagt hast, ne, in den 60er, 70er Jahren kam dann nochmal so eine riesige neue Welle davon im Prinzip.
Ganze Studentenbewegung und die, man könnte sogar sagen, Hippie-Bewegung war ja damit involviert, gerade auch hier in Deutschland mit und USA noch stärker natürlich, ja. Freiheit und freie Liebe und das Ganze, ja, übertriebene sozusagen. Ja, ich denke mal, vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, Luca, hat wieder der Kontext zu beachten, was wir in vielen Shows haben, einfach auch links und rechts zu schauen, jetzt nicht einfach nur die Fakten raussuchen, die man halt benötigt, sondern halt das Umfassende zu sehen. Das ist halt immer ganz wichtig.
Das Interessante ist halt, dass heutzutage, wenn man dieses Thema aufbringt, ich glaube, so ziemlich jeder erstmal die Reaktion hat, dass das doch selbstverständlich ist. Gerade in den letzten Jahren oder Jahrzehnten scheint sich das ja ziemlich verbreitet zu haben, dass man wenn man jetzt von Frauen redet, dass man einfach automatisch davon ausgeht, dass die Frauen unterdrückt sind, dass sie wahrscheinlich Gewalt, ihnen Gewalt zugefügt wird von den Männern zu Hause und dass wir eben die andere Seite gar nicht mehr sehen.
Mhm. Genau, die Frau ist halt nur noch das Opfer, was halt Pierre auch sehr gut in seinen Artikeln rausbringt. Dass sie automatisch annimmt, okay, die Männer sind schuld und die Frauen sind nur die Opfer. Ja.
Vielleicht nochmal so ein Beispiel, also wie weit es halt heute geht. Du hast halt wirklich verloren, wenn du zum Beispiel als Vater durch eine Scheidung von deiner Frau gehst und vielleicht wirklich der bessere Partner bist, um das Sorgerecht für die Kinder zu bekommen, sind deine Chancen einfach deutlich schlechter als die von Frauen. Gerade weil du dann ganz oft Sozialarbeiterinnen hast, die deinen Fall bewerten, dann hast du vielleicht Pech und triffst auf lauter Anwältinnen im Gerichtssaal und noch auf eine Richterin. Mhm. Und in der Zwischenzeit waren die Kinder natürlich in den meisten Fällen bei der Mutter, bis entschieden wurde, wem sie zugesprochen werden. Und da ist eine solche Ungleichheit dadurch auch entstanden. Und das, ja.
Ja, es wird einfach angenommen. Es wird einfach angenommen und hat immer für grundsätzlich erklärt, dass die Frau einfach die wirkliche Mutter ist und der Mann überhaupt nicht erziehen kann. Und das ist halt auch einfach eine Voreinnahme, die da stattfindet, anstatt da wirklich zu hinterfragen und halt die Leute halt ordentlich zu beurteilen und gerecht zu beurteilen, ob das wirklich so ist.
Ja, und immer halt auch so eine Tätervermutung, ne? Mhm. Also für den Vater oder Ehemann, also das, ja.
Genau, das ist zum Beispiel halt auch ein Punkt, den Pierre in seinem Artikel aufbringt. Da ist halt vor allen Dingen die Behauptung, wenn es um Angelegenheiten geht, die so persönlich und sensibel sind wie eine sexuelle Misshandlung, haben Frauen keinen Grund zu lügen. Tatsächlich braucht es sehr viel Mut, die Scham zu überwinden und über solche Erlebnisse zu reden. Die Wirklichkeit dann halt wieder, sowohl Männer als Frauen lügen. Die Opferdynamik verschlimmert sich, wenn das Rechtssystem die Anklägerin übermäßig beschützt, den Beschuldigten die elementarsten Rechte entzogen werden und die Vorwürfe umgekehrt werden, indem die Beweislast jetzt bei den Beschuldigten liegt, anstatt der Klägerin. Das Konzept der Unschuldsvermutung, bis die Schuld bewiesen ist, das für Jahrhunderte vorherrschte, ist in den letzten Jahrzehnten auf den Kopf gestellt worden. Durch seine entsetzlich totalitäre Verdrehung gelten heutzutage viele Männer als schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Und das ist genau der Punkt, den Pierre da anspricht und den wir gerade hatten, dass der Mann von Anfang an schuldig ist, bis eben seine Unschuld bewiesen wird. Und halt nicht das Normale, wovon wir ausgehen, dass man erstmal die anderen Fakten aufbringen muss. Und das ist halt auch sehr oft halt, wenn es um Erziehungsfragen geht.
Was haben wir noch für feministische Behauptungen?
Was haben wir noch? Okay, wir hatten gerade das Thema Gewalt mit vor Gericht. Angeblich ist es wahr Gewalt. Dass halt der Mann halt erstmal überhaupt seine Unschuld beweisen muss oder dass er von Anfang an schuldig ist. Und dann gibt es natürlich das, was auch sehr häufig zu hören ist, was natürlich auch tragisch ist. Frauen sind die Opfer von Vergewaltigung. Das ist dann eines der nächsten großen Themen von Pierre's Artikel. Dort ist halt die Behauptung, zumindest von vielen Feministen halt, laut feministischen Stimmen, die starken Anklang in den Mainstream-Medien finden, erlebt die westliche Welt gerade eine Vergewaltigungsepidemie, die von einer tief verwurzelten Vergewaltigungskultur stammt. Im Grunde sind nach dieser Behauptung alle Männer zumindest potenziell, wenn nicht sogar tatsächlich, Vergewaltiger. Das heißt, es wird gar keinen Unterschied gemacht, sondern jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger. Und da ist noch ein Zitat mit dabei. Männer haben im Großen und Ganzen einen Vergewaltigungsschalter. Alle Männer sind zur Vergewaltigung fähig. Also es ist eine kleine Übertreibung.
Ja, per Definition. Mhm. Alle sind Vergewaltiger.
Ja. Genau, und dann das Gegenbeispiel wieder von Pierre ist dann die Wirklichkeit. Schauen wir uns dazu ein Beispiel, zum Beispiel den Fall in Berkeley an. Von den 3000 prognostizierten Vergewaltigungen pro Jahr suchen nur 40 bis 18 Studenten jedes Jahr nach Hilfe im Beratungszentrum für Vergewaltigungen. Und nur 2 haben sich bei der Polizei gemeldet. Bei diesen Meldungen, in Klammern, handelt es sich um Anzeigen und nicht Verurteilungen oder Schuldsprechungen. Da ist dann nochmal eine kleine Statistik aufgeführt. Als die Opfer von COS direkt befragt wurden. Es war halt eine Umfrage. Glaubten 73% derjenigen, die ungewollten Sex ausprobiert hatten, dass sie nicht vergewaltigt wurden, und hatten 42% später Sex mit dem Mann, der sie vergewaltigt hatte. Das heißt halt, dass halt Sachen da, so dargestellt wurden, wie sie am Ende gar nicht stattgefunden haben.
Also auf gut Deutsch ist es zweifelhaft, ob viele von diesen Fällen überhaupt Vergewaltigungen waren. Und letztlich, wenn man sich anguckt von diesen drei, also ne, weil diese Zahl geisterte so durch die Medien nach dem Motto 3000 Vergewaltigungen im Jahr da in Berkeley, was ja eine große Zahl ist, und davon haben sich nur 2 bei der Polizei gemeldet. Also und was ja auch noch nicht mal jetzt eine Verurteilung ist, sondern nur eine Anzeige. Also das ist schon deutlich weniger als 3000.
Ja.
Da gab es auch ein paar andere Statistiken zu Straftaten in Gefängnissen zum Beispiel. Und da sagt Pierre in seinem Artikel, dass 89% der Jugendlichen, die über sexuellen Missbrauch von Mitarbeitern berichtet haben, also sie haben über einen weiblichen Mitarbeiter gesprochen.
Das heißt eben, dass halt in Gefängnissen, vor allen Dingen auch, ich glaube, in Deutschland ist es eine strikte Trennung, was Gefängnisse angeht, von Männern und Frauen, aber halt in amerikanischen Gefängnissen sind manchmal auch Wächterinnen, halt Männer vergewaltigen und unterdrücken.
Ja, und gerade auch Jugendliche, die ja eigentlich Schutzbefohlene sind, ne? Also das ist ja auch total erschreckend.
Ja. Genau, zum Beispiel, gerade weil wir auch über Feministinnen reden, gibt es ein Zitat von einer ganz großen Feministin, Andrea Dworkin, oder Opfer. Ich will einen Mann zu blutigem Brei verprügelt sehen, mit einem Stöckelschuh, der in seinen Mund gestopft wird, wie ein Apfel im Mund eines Schweins. Und wenn man sich mal so eine Äußerung anhört, halt von Opfer, das ist ja eigentlich alles andere als gesund.
Ja, das klingt schon ein bisschen pathologisch.
Ja.
Ja, und, diese, ja, und dann. Ja, mal?
Nee, aber stellt man sich mal vor, das sagt ein Mann, ne? Oder wie sehr man sich über die Äußerung, diese Bitch-Äußerung von Trump aufgeregt hat, ne? Was ja wirklich harmlos ist, verglichen mit dem, also, ja, das ist halt auch wieder so zweierlei Maß, wer was sagt.
Mhm. Ja, wenn ein Mann sowas sagt, dann ist es sexistisch, ja? Und wenn eine Frau sowas sagt, dann ist es emanzipatorischer Akt.
Ja, genau.
Ja, Emanzipation, genau. Mhm. Dazu Gleichberechtigung. Wir schlagen zurück. Genau. Ja, genau. Was haben wir denn noch für ein Thema, was immer ganz besonders bei uns diskutiert wird, ist zum einen halt auch die Behauptung, Frauen verdienen weniger als Männer. Und wenn man sich da mal fragt, natürlich, wenn ich nur eine Verkäuferin bin, kann ich natürlich nicht so viel verdienen wie ein Manager oder der einen ganzen Laden leitet. Und ja.
Ja, da muss man sagen, dass diese ganzen Statistiken, die beruhen hauptsächlich auf Durchschnittsjahreseinkommen von Männern und Frauen. Also da wird nicht verglichen. Also das ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Man kann nicht Durchschnittsjahreseinkommen von Top-Managern vergleichen mit irgendwelchen Verkäuferinnen.
Mhm. Und ja, also ich glaube, was die oft messen, ist doch das Jahreseinkommen von Vollzeitbeschäftigten, ne? Also alle Leute, die voll arbeiten, und dann sagt man halt, okay, Frauen, wenn man alles zusammenrechnet, verdienen halt also etwas weniger als Männer, was natürlich, wie du sagst, ne, von der Statistik her absurd ist, beziehungsweise ist es nicht absurd, es stimmt ja eigentlich, daraus wird halt abgeleitet, dass das daran liegt, dass die Gesellschaft halt sexistisch ist und Frauen unterdrückt. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich halt das Groteske, weil es kann ja alle möglichen Gründe haben.
Ja, wenn man sich darauf einlassen würde, zuzugeben, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, könnte man ja auch mal hinschauen, ob es nicht auch also vielleicht bestimmte Charaktermerkmale gibt, die häufiger bei Männern auftreten und eben bei Frauen dafür andere. Es ist ja nicht umsonst, sind sehr viele Frauen in sozialen Berufen. So, mhm. Und nicht umsonst hat man viele Männer, die, weiß ich nicht, 80 Stunden die Woche arbeiten in irgendwelchen Führungspositionen. Mhm. Also das muss anders bezahlt werden. Das ist völlig gerechtfertigt, dass jemand, der dafür in anderen Bereichen auf viele Dinge verzichtet, einen fairen Lohn für seine Arbeit bekommt. Aber auf solche Sachen wird dann halt nicht geschaut, sondern heißt, es gibt eine gläserne Decke. Die Frauen kommen halt nicht in diese Position. Und da ist ja auch, war Schweden, glaube ich, das Beispiel, die ja wirklich so der Vorreiter sind, also wo du als Frau ja wirklich tatsächlich alles machen kannst. Mhm. Und sie machen es aber nicht anders. Also sie haben, die Chancen sind gleich verteilt, aber sie gehen trotzdem nicht in die Berufe, die dann so stark von Männern dominiert sind, wo auch andere Gehaltsstrukturen sind. Da gehen halt die meisten Frauen trotzdem nicht rein. So, und ja.
Ja, und sie geben selbst zu, dass dieses Experiment in skandinavischen Ländern einfach fehlgeschlagen hat.
Mhm. Ich glaube auch viele, die in Führungsposition kamen, ich glaube, da hat Birgit Kelle vor allen Dingen drüber geschrieben, sind dann 23% von denen sind halt dann wieder zurückgetreten, weil sie es einfach nicht geschafft haben, da mitzuhalten. Und das benötigt, das hat halt nichts mit Geschlecht zu tun, sondern es hat etwas mit Können zu tun und halt persönlichen Fähigkeiten. Es gibt natürlich Frauen, die können in Führungspositionen gehen, aber man kann das nicht künstlich erschaffen, dass die jetzt unbedingt Führungsposition gehen müssen, wenn sie gar nicht das Talent dazu haben.
Ja, oder vielleicht wenn sie es auch gar nicht wollen, ne? Also das ist ja eigentlich der Punkt. Es ist ja nicht so, dass Frauen irgendwie blöder sind als Männer oder so, aber sie haben halt oft weniger Lust, sich irgendwie 80 Stunden in der Anwaltskanzlei rumzuschlagen in der Woche und Samstag nachts ans Telefon zu gehen, wenn irgendein Kunde anruft und solche Sachen. Und dann darf man auch nicht vergessen, soweit wurde die Biologie noch nicht zurückgedrängt. Also nur Frauen können Kinder kriegen. Und wenn sie halt Kinder kriegen, dann ist das natürlich auch immer ein Rückschritt in der Karriere. Ganz klar, wenn ich 2 Jahre aufhöre oder so, dann bin ich halt nicht so weit wie der Mann in meiner Karriere, der halt nicht aufhört. Also auch das muss man halt berücksichtigen und da hilft auch nichts, da irgendwie was ausgleichen zu wollen. Es ist halt einfach mal so, wenn man 2 Jahre nicht arbeitet oder noch länger, hat man halt weniger Chancen in der Karriere. Das kriegt man ja auch überall mit in den Unternehmen, dass das halt so ist. Ne? Dann ist halt, viele Frauen sind dann halt plötzlich weg und dann haben sie natürlich dadurch ganz normale Nachteile, so wie jeder Mann auch, der jetzt sagen würde, ich höre jetzt 2 Jahre auf zu arbeiten. Also das sind alles so Sachen, die werden da halt einfach nicht berücksichtigt. Und dann ist es halt auch so, dass warum auch immer viele Frauen halt in bestimmte Berufe nicht gehen, die halt sehr hoch bezahlt werden. Also zum Beispiel Ingenieure oder Programmierer ist halt eher männerdominiert. Und da gibt es auch viele Forschungen, die halt sagen, dass es da einfach biologisch auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, also im Durchschnitt, ne? Natürlich gibt es immer Ausnahmen und so weiter, aber dass halt Männer sich eher für Dinge interessieren und Frauen eher für Menschen, so im Durchschnitt. Und und dann gehen sie halt eher nicht in die Bereiche wie Ingenieurswesen oder IT, die halt extrem gut bezahlt werden. Also das sind alles so Sachen, es gibt tausende Faktoren, die da eine Rolle spielen und es ist eben nicht nur das böse Patriarchat und die Männer, die die Frauen unterdrücken. Also
letztendlich ist das persönliche Wahl, das ist persönliche Entscheidung jeder einzelnen Frau, ob sie jetzt Ingenieurwissenschaften studiert, ob sie Karriere macht oder ob sie doch lieber 4 oder 5 Kinder bekommen will. Das ist doch eine persönliche Entscheidung.
Ja, und eigentlich sollte es, also mir sagt es zumindest mein, ich hoffe, nicht gesunder Menschenverstand, ich würde immer wollen, dass der Beste für einen Job den Job macht und nicht, weil er irgendeiner bestimmten Gruppierung angehört.
Ja, definitiv. Und ist auch, gerade bei Männern ist auch das Risikoverhalten ganz anderes, weil manche arbeiten dann doch im Bergwerk und da müssen sie einfach besser bezahlt werden, weil sie gehen verdammt gefährlichen Job dabei ein. Und hat auch, gibt so viele andere Berufe, Kranfahrer oder so, die wirklich auch lebensgefährlich sind. Und da muss man natürlich auch dementsprechend entschädigt werden für diesen Job, den die leisten.
Ja, das fordern Feministen komischerweise nie, Gleichberechtigung beim Holzfällen, bei den Müllmännern, bei den Kanalarbeitern, ne? Also ja, da hört es dann auf.
Aber das finde ich ist auch so ein grundsätzliches Problem. Ich finde, dieser Feminismus ist ein sehr intellektueller Feminismus und ein sehr akademischer Feminismus in ganz vielen Dingen. Und der spricht quasi, ich sage mal, Durchschnittsfrauen ab, dass sie glücklich sind in ihrem Leben, mit vielleicht einem Halbtagsjob und zwei Kindern und verheiratet. Dass das ein Modell ist, was Frauen erfüllen kann und glücklich macht, das wird einfach abgestritten. Dabei sind das, weiß ich nicht, 80% der Haushalte sehen so aus. Die können ja nicht alle falsch liegen.
Ja, das spricht halt auch nochmal Birgit Kelle dann ganz speziell an. Welche Frau wurde denn überhaupt befragt, wer denn glücklich ist und wer denn nicht?
Ja, und lustigerweise, das ist ja das Ding, ich habe jetzt, habe ich vergessen zu googeln, es gibt ja diese Umfragen, die quasi seit den 70er Jahren auf Zufriedenheit gucken, bei Frauen in auch höheren Positionen. Die Zufriedenheit ist nicht gewachsen, im Gegenteil. So, also das ist, ja.
Also die Tatsache ist, dass eine kleine, unter Umständen pathologische Minderheit versucht, uns einfach ihre Ansichten aufzuzwingen. Also ganz normalen Menschen, den meisten Menschen. Und die Frage ist natürlich, warum? Wem nützt das? Seid ihr noch da, Luke?
Ja, wir sind noch da.
Okay.
Wem nutzt das? Also ich glaube, es nutzt eigentlich niemandem. aber es ist so, dass halt, sag ich mal, eine gewisse Ideologie entstanden ist, die ein sehr, sehr verzerrtes Bild von der Welt hat, in der halt eben biologisches Geschlecht keine Rolle spielt, in der alles anerzogen ist, in der alles ganz schrecklich unfair ist, in der Frauen angeblich immer noch komplett unterdrückt sind. Also es entspricht halt alles nicht ganz der Realität, aber was die wollen, ob bewusst oder unbewusst, ist eben so eine Art Utopia schaffen. Also so wie der Marxismus das halt auch wollte, in dem halt niemand mehr verletzt wird, niemand wird mehr vergewaltigt, alles ist nur noch gut, es gibt keine schlechten Gefühle mehr und Frauen sind hundertprozentig überall gleich vertreten. Also es ist sozusagen die Brave New World, die schöne neue Welt, die da erschaffen werden will. Also das ist so das, was diese Leute antreibt, habe ich so den Eindruck.
Also ein total übertriebenes Weltbild oder total verdrehtes Weltbild, weil einfach Leid dazugehört, um überhaupt lernen zu können und sich überhaupt entwickeln zu können, so negativ, wie es sich anhört. Aber das ist einfach so.
Ja, diese Illusion, es könnte alles perfekt, ohne Leid, ohne Nachteil und so sein. Und diese Welt gibt es halt nicht. Ne? Es ist halt auch so, wenn man versucht, sag ich mal, eine Gleichheit herzustellen zwischen zwei Gruppen, also sei es halt zum Beispiel Männer und Frauen, dass halt zum Beispiel alle in allen Führungsetagen genau gleich viele Frauen wie Männer vertreten sind, dann ist es halt ein extrem massiver Eingriff in das Leben der Menschen, weil entweder es ergibt sich halt so, dass Frauen eben genauso in Führungspositionen gehen wie Männer, oder sie entscheiden sich halt dagegen, aus welchen Gründen auch immer, und dann hilft halt nur rohe Gewalt und Zwang, um das herzustellen. Und das ist halt wie bei allen Utopien die Gefahr, dass man halt versucht, diese Ideologie durchzudrücken, aber wenn die Realität halt anders aussieht, dann muss man halt das mit roher Gewalt machen. Und das sieht man ja auch an den ganzen Gesetzgebungen und so weiter. Das wird ja versucht, von oben den Leuten aufzudrücken. Es hat ja niemand danach gefragt, es verlangt auch niemand.
Ja, das ist eine künstliche Erschaffung von Endergebnissen und das kann nicht funktionieren am Ende.
Also kann das sein, dass wir auf eine Diktatur steuern?
Ich denke eher, dass das jetzt noch ein bisschen unangenehm wird. Also sei es, man muss seine Sprache neu lernen oder einfach sowas, so unangenehme öffentliche Debatten betrifft. Aber ich denke, dass es an einem Punkt kommt, gerade weil es eben in so momentan in so bestimmten Zirkeln wird diese Diskussion geführt. Und ich glaube, den Leuten reißt irgendwann wirklich die Hutschnur. Und die sagen, was soll der Scheiß? Also was wird da für ein Geld verpulvert für etwas, was einfach konstruiert ist und nicht, also nicht so umsetzbar ist.
Ja, das spricht vor allen Dingen auch Birgit Keller an, dass es gerade über diesen ganzen Gender Mainstream, wo es darum geht, halt die Geschlechtsneutralisierung und Formulierung, dass halt Stellen geschaffen wurden, die am Ende zum einen überhaupt keinen Sinn machen, einen Haufen Geld kosten, sei es zum Beispiel ganzen Gleichstellungsbeauftragtinnen, die da gibt, und letzten Endes würden sie einen guten Job machen, würden sie natürlich auch irgendwann ihren Job wieder verlieren. Und das ist natürlich etwas, was ja niemand will.
Ja, und so eine Position muss jetzt in jeder Behörde in Deutschland erschaffen werden, in jeder Behörde mit über 100 Angestellten. Und genau diese Position darf nur von einer Frau besetzt werden.
Mhm. Und vor allen Dingen in vielen Stellenanzeigen, gerade was öffentliche Behörden geht, Frauen werden bevorzugt aufgerufen, sich zu bewerben, und Schwerbehinderte. Okay, man kann das natürlich auch zusammendeuten, die Sachen. Aber ja, letzten Endes ist es halt auch, das Gegenteil ist halt auch wieder diskriminierend gegenüber Männern, wenn man so einen Spruch halt einfach mal liest.
Ja, diese Kreierung der Opferrolle ist ja nicht das erste Mal, dass wir das in der Geschichte erleben. Das bringt ja der Pierre-Lescoudreau in seinem Artikel auch deutlich auf. Zum Beispiel die Revolution in Russland, bevor Stalin dann an die Macht gekommen ist.
Also 1917, Oktoberrevolution.
Genau, da hat man auch eine Opferrolle gesucht. Und die Opferrolle waren damals die Aristokraten, also die gebildeten Leute. Und dann hat man versucht, die Bevölkerung darauf zu trimmen, dass man eben diese Bevölkerungsgruppe, dass die Unterdrücker sind, und dann ist eben das entstanden, was wir da in der Geschichte erlebt haben, dass eben Millionen von Menschen gestorben sind. Und das Gleiche haben wir auch bei Hitler erlebt, als er damals die Arier als Übermenschen bezeichnet hat, die unterdrückt werden, und wir müssen aufbegehren gegen die Unterdrücker. Und das Gleiche haben wir auch in vielen anderen Bereichen in der Weltgeschichte gesehen.
Ja, auch in der Kulturrevolution in China. Das ist ja sicher auch noch ein interessantes Beispiel, gerade wenn man sich anguckt, was zurzeit auch an den Universitäten teilweise los ist. Also dieses wirklich gewaltsame Niederschreien und teilweise auch dann Umbringen von Professoren oder Leuten, die halt als reaktionär bezeichnet werden. Also heute würden die Leute halt dann sagen, das sind irgendwie Rechte oder was weiß ich. Also die Wörter ändern sich, aber das Prinzip ist das gleiche. Also diese gewaltsame Vernichtung von allen Strukturen und allem, was eigentlich gewachsen ist in der Gesellschaft.
Ja, von etablierten sozialen Strukturen.
Genau.
Ja, es ist immer kein gutes Zeichen, wenn eine Bewegung quasi alles in Frage stellt, was bisher war, ne? Also so, und nichts Gutes daran sehen kann, sondern das muss alles komplett auf den Kopf gestellt werden. Also das macht mir das immer Sorgen. Wenn man gar nichts sehen kann, dass es Gründe gibt, warum Sachen über Jahrtausende so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben. Und es passiert ja wirklich eh schon ständig was. Also wir sind ja auch nicht mehr, dass Männer jagen und sammeln draußen und wir Frauen in der Höhle sitzen und das Feuer am Laufen halten. Also da sind wir schon ein bisschen weiter.
Ja, und das führt immer mehr dazu, dass Menschen immer mehr voneinander getrennt werden. Also es entstehen irgendwelche Opfergruppchen, ja, und diese Gruppchen, Opfergruppchen, die werden einfach gegeneinander aufgehetzt.
Mhm. Und gerade Mann und Frau ist ja eigentlich das Grundprinzip überhaupt des menschlichen Lebens, ohne wenn die.
Also wird jeder gegen jeden aufgehetzt.
Ja, das ist ja nicht einfach Mann und Frau, sondern das geht alles gegen Familie, ja. Das genau. Ist einfach versucht, die Familie als soziales Institut komplett zu zerstören.
Ja, und das ist wirklich erschreckend, weil gerade die Familie dann letztlich das Opfer ist von diesen ganzen Sachen. Also das sieht man ja auch schon jetzt mit den ganzen alleinerziehenden
Müttern und so weiter und die vielen Trennungen und die ganzen Dramas, die da stattfinden. Also die Familie wird ja immer mehr und mehr zerstört und ausgehöhlt. Und damit hat sicherlich auch die feministische Bewegung sehr viel zu tun. Und was wir ja vorhin auch schon hatten, also wenn dann halt Frauen sagen, nee, also eigentlich fühle ich mich ganz wohl in meiner Ehe und so wie das halt eigentlich traditionell läuft, dann sagen diese ganzen Feministen, Theoretikerinnen halt, ja, das wurde dir ja alles anerzogen, du weißt es ja gar nicht, wie unterdrückt du bist. Und das ist eigentlich total gefährlich, finde ich, auch diese Denkweise, weil es spricht den Leuten ja ab, eigene Entscheidungen zu treffen und eigene Meinungen zu haben. Also es ist wirklich so, dann kann man ja alles rechtfertigen. Ne? Also wenn man sagt, ja, die ganzen Frauen, die da nicht einverstanden sind, sind alle halt nur durch die Erziehung so beeinflusst und sonst würden sie das auch sehen wie wir, dann kann man die ja quasi unterdrücken, ne, weil das ist ja, oder umerziehen, weil dann haben die überhaupt gar kein Recht. Also es ist, diese Denkweise ist erschreckend.
Ja. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu einem Punkt, den Pierre noch mit aufbringt. Also wir hatten ja schon gehabt, Gewalt und dann ist natürlich auch ein ganz großes Thema immer bei Männern, Männer missbrauchen Kinder. Da stellt halt Pierre die Behauptung auf, Männer sind von Natur aus gewalttätig, was wir vorhin schon mal gehört hatten. Sie schlagen ihre Frauen und ihre Kinder. Die diese Behauptung zugrunde liegende Verzerrung nannten Kahneman und Tversky im Jahr 1982 eine Repräsentativitätsheuristik. Eine Heuristik, durch die Schläger die Attribute der Männlichkeit annehmen und folglich Männer alleine ein Risiko für Kinder darstellen.
Also das ist die Behauptung, die wir täglich so mitbekommen
von
den Feministen und von unserer Kultur, die durch diesen Feminismus eben geprägt ist. Und Pierre bringt dann halt auf, dass das eben nicht die ganze Geschichte ist, weil eben auch die ganzen Statistiken, die sich jetzt auch auf dieses Thema beziehen, eigentlich generell auch auf die anderen Themen in Sachen Gewalt eben, teilweise oder meistens eben sich auch von Anfang an nur auf Männer beziehen. Mhm. Also diese Heuristik, von dem er da redet, das ist einfach eine Verzerrung der Daten, die dann das Endergebnis hat, dass man das dann auf die Männlichkeit schiebt.
Mhm. Und da sagt er dann auch Octavia weiter, tatsächlich haben zwei große Studien über Gewalt gegen Kinder ein sehr ähnliches Ergebnis erbracht. Mütter sind eher gewalttätig gegenüber Kindern als Väter. Da geht es dann weiter. Kinder sind fast dreimal so oft Gewalt von Müttern ausgesetzt. 4,3% waren schwerer Mann-zu-Frau-Gewalt ausgesetzt. 11,4% waren schwerer Frau-zu-Mann-Gewalt ausgesetzt. Also das heißt eben, dass halt die Statistiken auch ein ganz anderes Bild darstellen. Und dass nicht alleine der Mann der Täter ist, sondern es auch ganz, ganz viele Frauen gibt, die eben auch leider zur Gewalt gegenüber ihren Kindern greifen.
Ja, ich hatte da nur mal vorhin noch mal kurz ein bisschen recherchiert und das ist, wen das Thema interessiert, es gibt da nämlich natürlich auch Betroffenen oder Opfervereine, einer heißt Tauwetter e.V., da geht es um Männer und Jungen, die von ihren Müttern sexuelle Misshandlungen oder Gewalt in anderer Form erfahren haben. Und das ist schon erschreckend, weil das irgendwie so tabuisiert ist, ne? Die Frau als Versorgerin, also als Umsorgende, als Pflegerin ihrer Kinder, das ist halt, da spricht man halt auch nicht drüber. Und dabei ist es eigentlich naheliegend, denn die Mütter verbringen die meiste Zeit einfach mit den kleinen Kindern. So.
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt, ja. Gut, okay, also haben wir jetzt durchaus gesehen durch Pierres Artikel, dass halt viele Behauptungen von vielen Feministinnen oder Feministen eben gar nicht so stimmen, wie sie halt dargelegt werden, dass eben der Mann nicht nur der Täter ist. Und das ist halt wirklich ganz wichtig auch zu verstehen, dass man halt nicht alles in Schwarz und Weiß zeichnen kann, sondern immer im Detail halt die Unterschiede liegen und halt, ja, dass man die halt einfach sieht. Genau, dann natürlich auch die andere Frage ist, wenn wir jetzt ein Stückchen weitergehen und womit sich vor allen Dingen Birgit Kelle befasst hat, ist halt gerade auch diese ganze sprachliche Veränderung, die halt stattfindet. Das heißt halt eben durch dieses sogenannte Gender Mainstream. Ja, was bedeutet das überhaupt? Warum verwendet man zum einen überhaupt keinen deutschen Begriff für das? Warum wird da ein englischer angewendet? Das ist halt die Frage. Und dass wir halt alle nur noch geschlechtsneutral reden sollen, dass jedes Wort könnte falsch gedeutet werden von einer Frau oder einer anderen Gruppierung. Und da muss man halt genau aufpassen. Man darf einen Mann am Ende nicht mehr als Mann ansprechen, weil er sich vielleicht als Frau fühlt. Deswegen muss man jetzt eine Formulierung nehmen, die halt vollkommen neutral ist. Und das ist, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich vollkommen gestört. Also, dass man überhaupt nicht mehr reden darf, ist halt praktisch wie in Orwells Zeiten. Und Orwells Roman 1984 war halt einfach nur ein Roman. Und jetzt haben wir sowas in unserer Realität, dass wir...
Das war ein Roman und keine Anleitung.
Okay. Ja. Genau. Das war nicht als Anleitung gedacht. Ich denke mal, viele haben das ein bisschen falsch verstanden.
Genau. Ja, ich glaube, Feminismus ist schon ein ziemlich altes Phänomen, aber mit den 90er Jahren, da ist ja was Neues entstanden, also auf Frauenweltkonferenz in Peking 1995, da ist, glaube ich, diese Ideologie entstanden, Gender Mainstreaming. Und da geht es jetzt, also wenn es früher bei dieser feministischen Bewegung, da waren nur zwei Geschlechter als Protagonisten, ja, und jetzt haben wir noch Transgender und was weiß ich was. Also jetzt gibt es plötzlich viel mehr Geschlechter als soziale Konstrukte im Spiel, ja. Und jetzt müssen wir bei unserem Sprachgebrauch auch berücksichtigen, dass wir keines von diesen sozialen Geschlechtern irgendwie diskriminieren oder beleidigen.
Ja, was die Kelle ja auch ganz gut erklärt, ist, dass es auf einmal Geschlecht nicht das ist, wie wir es kennen, ne? Was jeder bei sich ganz einfach durch einen Blick in den Spiegel feststellen kann, sondern auf einmal kommt halt auch damit rein, dass ich mich dann eigentlich mein Geschlecht über meine sexuellen Vorlieben definiere. So.
Mhm. Genau, Geschlecht als soziales Konstrukt. Und das Geschlecht wird komplett ignoriert. Das existiert nicht mehr.
Ja, und es ist ja auch eine gewisse Konsequenz aus dem Feminismus, weil, also zumindest aus der zweiten Welle in den 60ern, 70ern, weil dort halt natürlich auch gesagt wurde, ja, diese Rollen von Mann und Frau sind halt sozial anerzogen und so. Und wenn man den Gedanken halt einfach logisch weiterdenkt, dann kommt man natürlich dahin, ja gut, dann kann es ja auch ganz andere Geschlechter geben, dann ist eh alles nur anerzogen und subjektiv. Wobei das auch alles total widersprüchlich ist.
Ja, ich würde da gerne ganz kurz dieses eine Beispiel mal kurz nennen von dem David Reimer, weil das genau in die Zeit fällt, nämlich in die späten 60er. David hieß eigentlich Bruce und war Teil eines eineigen Zwillingspaares, zwei Jungen, die 66 geboren wurden und die beide die eine Vorhautverengung hatten und operiert werden mussten. Und dabei wurde bei dem kleinen Bruce halt der Penis verstümmelt, sodass er nicht gerettet werden konnte. Zur selben Zeit gab es in diversen Talkshows Auftritte vom Sexualwissenschaftler John Money, also geschrieben wie Money das Geld. Und der hat der Familie dann dazu geraten, den armen Jungen, ich glaube mit 22 Monaten oder so, zu kastrieren und ihn dann auch umzuoperieren. Und später ab dem 12. Lebensjahr hat er Hormone bekommen und er ist als Brenda aufgewachsen, also wirklich tradiert weibliche Erziehung und hat dann, als er 15 war, haben seine Eltern ihm das erzählt, weil er ein unglaublich unglückliches Kind war, wen wundert's, haben sie ihm das halt erzählt, dass er eigentlich als Junge geboren war. Und er hat sich umoperieren lassen, also das zweite Mal komplett, so gut es ging, halt wieder zurück. Er hat später auch geheiratet und die Kinder seiner Frau adoptiert. Und am Ende hat er sich mit 38 Jahren umgebracht. Und diese krude Theorie, davon auszugehen, dass das Geschlecht etwas Gelerntes, ein soziales Konstrukt ist und das wirklich anhand von zwei Kindern durchzuspielen, also sich da die Hände zu reiben und zu sagen, wunderbar, eineige Zwillinge, das ist, also besser kann es ja nicht sein für so einen Wissenschaftler. Und den einen, den lassen wir als Jungen aufwachsen und den anderen als Mädchen. Und das dürfte ja kein Problem sein.
So. Ja, verglichen mit Feminismus, dieses Gender Mainstreaming ist wirklich, Also die gehen wirklich einen Schritt weiter, ja. Jetzt versuchen sie, unsere biologische Natur komplett zu verleugnen. Mhm. Und wo das führen kann, also...
Genau, dazu habe ich ich habe drei Audioausschnitte insgesamt von Birgit Keller und einen spiele ich mir vor, was sie zu Gender Mainstream zu sagen hat.
Na, und dann kommt die nächste und sagt, also ich verstehe unter Gender Mainstreaming das, wo ich sage, das ist ja alles schön und gut, sage ich, hat aber mit der Ideologie dahinter überhaupt nichts zu tun. Also die meisten kommen und sagen, ja, aber wir machen doch nur Frauenförderung und ich habe hier so ein ganz tolles Frauenförderprojekt und Frau Kelle, was haben Sie denn jetzt dagegen? Wo ich sage, habe ich überhaupt nichts dagegen, aber warum nennen Sie es Gender Mainstreaming und nicht einfach Frauenförderprojekt, sage ich, ist doch ein schönes deutsches Wort. Warum brauchen Sie eigentlich ein Wort, das keiner versteht? Und helfen damit letztendlich einer Ideologie mit auf den Weg. Und dann sagst du, ja, nee, damit haben wir aber gar nichts zu tun. Ne? Sag ich, ja, aber sage ich, das ist, erinnert mich immer so ein bisschen an die DDR früher. Ne? Sag ich, die Leute sagen immer, ach, Rotkäppchensekt, Spreewaldgurken, war doch irgendwie alles schön. Aber die Mauertoten müssen sie dazunehmen. Ja, also das kann man nicht, man kann aus der DDR nicht einfach nur die Spreewaldgurken nehmen. Und so ist es ein bisschen mit den Frauenförderprojekten. Ne? Das sind die Spreewaldgurken.
Genau, also wie ihr hört, ja doch, schreibt zum einen sehr witzig und gibt auch immer sehr witzige und sehr gezielte Kommentare ab, die Birgit Keller. Also lohnt sich wirklich auch ihr Buch zu lesen. Genau, aber zurück zu diesem Gender Mainstream. Zum einen, es gibt so viele unterschiedliche Definitionen, dass man überhaupt gar nicht mehr klar sieht. Und auch diese ganze Sprache, ich weiß selber noch, als ich mein Diplom geschrieben habe, damit macht man das Diplom noch unverständlicher, als es so schon ist, weil man halt mit diesem Gender Gap oder Bin-I arbeiten muss. Und diese ganze Sprache muss man auch dann bedenken, ist ja teilweise auch von der UN vorgeschrieben, dass man das halt einsetzen muss. Also mein Professor hat damals gesagt, nee, ich muss es halt so machen, weil das halt auch so die UN vorgibt. Und das ist einfach krank letzten Endes.
Ja, das kommt ja alles von oben nach unten. Das wird alles aufgezwungen. Ja. Also ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass jetzt an manchen Unis in Österreich, da kriegt man inzwischen Punktabzüge, 10%. Ja, ja. Wenn man zum Beispiel Semesterarbeiten nicht in gendersensiblen Sprache verfasst.
Ja, und die Birgit Keller hat auch ein besonders groteskes Beispiel genannt. Das war ein Medizinstudent und der hat, ich weiß nicht, ob seine Doktorarbeit oder was auch immer, über Prostatakrebs geschrieben. Und dann hat er halt dann gefragt, auch bei der, was auch immer, dann Gleichstellungsbeauftragten oder Genderfrau oder keine Ahnung, dann ja, ob das denn wirklich bei dieser Arbeit sein müsste, ne? Weil ich meine, Frauen haben halt nun mal keine Prostata. Dann musste es aber trotzdem sein. Also er musste es wirklich durchziehen. Also das ist schon erschreckend. Also das ist wirklich Orwell pur, ne? Also 2 plus 2 ist 5. Also du wirst gezwungen, was zu machen, was völlig unsinnig ist. Also das ist schon erschreckend.
Ja. Ja, abgesehen davon gab es da viele Gesetze. Auch in Deutschland, Österreich und Schweiz, also zum Beispiel bei Straßenverkehrsordnung, gibt es keine Fußgänger mehr, sondern nur zu Fuß gehende, keine Radfahrer mehr, sondern Radfahrende. Und seit Mitte 2014 gibt es kein Studentenwerk mehr, sondern das heißt jetzt Studierendenwerk. Und ja, und es gibt tausende Beispiele. Also
aber was ich da so gut fand, war zum Beispiel die Uni Leipzig, dass es nur noch Professorinnen gibt. Professorinnen. Also in allen ihren Dokumenten ist festgelegt, dass nur noch Professorinnen existieren. Und
selbst wenn da ein Professor
umläuft, nur noch,
aber das ist doch ganz schön diskriminierend gegenüber den Männern.
Oder? Ja, die haben auch keine Frauenparkplätze bekommen, die Herren Professorinnen. Also es ist schon unglaublich.
Ja, ja, man weiß echt nicht, ob man weinen oder lachen soll. Ne? Genau.
So. Gerade auch Leipzig mit Goethestadt und wo Goethe verweilt hat, die deutsche Sprache richtig geprägt hatte. Also der Goethe-Keller würde da nicht mehr existieren.
Ja, was die Kelle auch gesagt hat, und das stimmt eben auch, es ist auch einfach grammatikalisch falsch zu Fuß gehende beschreibt nicht eine Person, sondern einen Zustand. Wenn der zu Fuß gehende an der Ampel stehen bleibt, wird er zu einem an der Ampel stehenden. Dann ist es kein zu Fuß gehender mehr. Also wenn man mal ganz genau sein möchte, ist es einfach auf falsches Deutsch. So. Mhm.
Ja, und wie gesagt, das gibt es jetzt fast überall. Also das merkt man kaum. Ich glaube, das schleicht sich ganz, ganz langsam, um uns zu konditionieren. Mhm. Also als ich studiert habe, habe ich auch nicht viel davon mitgekriegt. Mhm. Aber irgendwie verstärkt sich das Ganze. Und
ja,
das ist...
Entschuldige. Ich wollte nur sagen, als kleinen Tipp, als kleinen Akt der Rebellion im Alltag, kann man ja auch, man ist ja selber auch gut, wir sind halt auch beruflich, haben wir viel mit Sprache zu tun, aber wenn man jetzt irgendwie auch in jedem Job muss man ja irgendwas schreiben und so, man kann ja immer versuchen, das nicht mitzuspielen, also dass man halt jetzt nicht sagt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder so, sondern dass man einfach knallhart sagt Mitarbeiter.
Ja.
Und einfach dem ein bisschen was entgegensetzt. Und auch wenn man irgendwo redet oder eine Ansprache hält oder was auch immer, dass man halt nicht immer jeden Quatsch da mitmacht. Ne? Also ich glaube, weil das ist, wie der Sergej gesagt hat, das schleicht sich so ein. Ne? Man gewöhnt sich so langsam dran und okay, Kolleginnen und Kollegen ist jetzt irgendwie auch noch nicht so ganz schlimm und so. Aber es geht dann immer einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und da muss man wirklich verdammt aufpassen.
Und das Schlimmste daran ist, also es gibt tausende Beispiele, also an Unis, in diversen Behörden, da werden irgendwelche Sprachleitfaden erstellt, da werden diese Positionen von diesen Genderfrauen erstellt, die alles entscheiden sollen, wie gendersensibel die Sprache gestaltet werden soll und so weiter. Ich meine, das Schlimmste daran ist, weil die Sprache selbst, das kann man ja nicht wirklich vom Denken trennen. Mhm. Ja? Und wenn sie versuchen, unsere Sprache zu beeinflussen, also wie wir uns ausdrücken, dann versuchen sie dadurch auch indirekt unsere Gedanken zu beeinflussen, also die Art, wie wir denken. Und ich glaube, das ist schon erschreckend, wenn sie versuchen zu kontrollieren, wie und was wir denken.
Ich hatte damals selber auch das mitbekommen, hatte auch eine Professorin gehabt, die hat war halt auch sehr aktiv, was Frauenrechte angeht und so. Und ich habe mich halt damals gefragt, ich war total verwirrt, was ist denn das nun mit dieser Sprache? Was soll denn das? Was will man denn damit überhaupt verändern? Weil wenn, dann ist es halt eher ein Zustand, den man verändern muss, wenn Frauen wirklich ungerecht behandelt werden. Aber das kann man nicht mit Hilfe von Sprache verändern. Und ich war da damals eher verwirrt, als dass es überhaupt hilfreich war.
Ja, das Blöde daran, dass die meisten Frauen, so denke ich und vermute ich, sie fühlen sich überhaupt nicht diskriminiert durch diese Sprache. Das wird ja alles aufgezwungen.
Das ist künstlich. Genau. Und
ich fühle mich, also ich persönlich kann nur für mich reden. Ich denke, es gibt, also ich kenne aber auch Frauen um mich rum, denen es, denke ich mal, ähnlich geht. Das ist dieser neue Feminismus/Gender-Wahnsinn. Ich finde das abstoßend. Also etwas, was so eine Zwietracht sieht und so sehr spaltet, das überzeugt mich nicht. Also dann geht auch das letzte Fünkchen, was vielleicht an manchen Stellen drin ist, wo man sagt, ja, das ist vielleicht was, wo man drauf gucken muss. Also das verliert für mich an Glaubwürdigkeit, wenn es so spaltet und ausgrenzt und von so einem hohen Ross herabkommt.
Und Mikey bringt hier noch einen guten Kommentar. Er schreibt, dass dieser John Patterson, denen das ein Begriff ist, das hat genau durch diese, er hat genau gegen diese Grammatikgesetze protestiert und das war ein Einschnitt in die freie Rede. Diese Gesetze, die in Kanada erlassen wurden. Und Patterson hat sich zum Glück da aufgelehnt und auch dafür ja ganz Lorbeeren geerntet.
Ja, er hat sich durchgesetzt zum Glück, aber das hatte schon einen hohen Preis, glaube ich.
Also John Patterson ist ein Professor an der Universität in Ontario, in Kanada, glaube ich. Mhm. Und es hat irgendwie den Einschein, dass es in Kanada und Amerika irgendwie den Ursprung hat und jetzt langsam zu uns rüber schwappt und er hat sich halt dann über ein Gesetz aufgeregt, in dem eben diese Geschlechtsbezeichnungen ins Gesetz eingebracht werden sollen, dass eben die Menschen, andere Menschen auf diese Art ansprechen müssen. Und wenn sie die anderen Menschen nicht so ansprechen, dann können sie eben mit schlimmstenfalls Gefängnisstrafen davon kommen. Mhm. Und da er halt sich tief mit der Geschichte beschäftigt hat, vor allem auch die
von Nazis.
Von Nazis und eben von Stalins Russland sieht er halt da Parallelen zur heutigen Zeit. Da hat es nämlich auch angefangen, dass man eben die Sprache dazu benutzt hat, um eine politische Ideologie zu erschaffen und eben die Sprache selbst versucht hat zu verändern, was dann zu sehr blutigen Endresultaten geführt hat.
Mhm. Und Ingrid schreibt er dann noch, dass eben die Grammatikgesetze letzten Endes Neusprech sind.
Ja, das ist nichts anderes als Neusprech. Mhm. Postfeministisches Neusprech. Weil wir jetzt nicht einfach zwei Geschlechter berücksichtigen müssen, sondern auch viel mehr. Also bei Facebook, das schreibt auch die Autorin, da gibt es jetzt inzwischen 60 Geschlechter zur Auswahl. Und wenn es keine Geschlecht gibt, das einem gefällt, dann kann man ein neues Geschlecht erstellen. Ja?
Wünscht dir was, oder?
Ja, und ich glaube, ein Punkt, den man vielleicht auch nochmal nur klar machen sollte, um zu verstehen, also woher diese Leute kommen oder was eigentlich diese Ideologie dahinter ist, weil man könnte ja auch sagen, okay, es gibt eben halt so eine ganz kleine Minderheit von Transsexuellen, es gibt oder Transgender-Leuten und dann ist es doch auch okay, dass man halt die Sprache so hat, wie man sie hat und ist ja alles nicht schlimm, ne? Aber der Punkt ist, ich glaube, das muss man sich immer wieder in den Kopf zurückrufen, diese ganze Ideologie basiert darauf, dass halt gesagt wird, es gibt kein biologisches Geschlecht und beziehungsweise wenn es das gibt, dann hat es keinerlei Auswirkungen und alles, was mit Geschlechterrollen oder irgendwas zu tun hat, ist alles nur sozial konstruiert. Also es gibt keinerlei biologische Grundlage eigentlich für gar nichts, sondern alles ist einfach nur durch die Gesellschaft geprägt. Das heißt, im Umkehrschluss, es lässt sich auch alles verändern über die Gesellschaft. Es gibt quasi nichts, was bleibt, keine, sag ich mal, natürlichen Dinge, die Ausdruck finden. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil deswegen auch diese Sprachveränderung, weil die Agenda ist halt zu sagen, wir verändern die Sprache und dadurch, dass wir die Sprache verändern, erziehen wir die Menschen um. Also wir können dadurch alles verändern. Weil sonst könnte man ja auch sagen, na gut, ob man jetzt Bürgerinnen und Bürger oder nur Bürger sagt, ist doch eigentlich egal. Aber diese Ideologie sagt halt, wenn wir halt in der Sprache überall die weibliche Form verankern oder jetzt auch die ganzen anderen Geschlechter, dann verändert das halt quasi alles. Dann verändert das die Geschlechterrollen. Dann könnte alles ganz anders sein. Dann könnte es tausende neue Geschlechter geben. Und das ist auch die Agenda dahinter, das Ganze in die Schulen zu bringen, in die Kindergärten und so, dass schon irgendwie kleine Kinder lernen, dass es Regenbogenfamilien gibt und so weiter. Weil alles eben darauf abzielt, zu sagen, wir bringen das ein, also wir schaffen da eine Normalität und es ist dann eben einfach keine Minderheit mehr oder so, sondern wir tragen das alles in die Gesellschaft, in die Sprache und dadurch wälzen wir alles um. Also das finde ich auch nochmal wichtig.
Ja, vor allem das...
Nee,
ich meine, wollte gerade noch kurz an den Luke anschließen. Das Problem ist ja nicht, dass es Regenbogenfamilien gibt, aber man muss eben auch mal sehen, was ist denn bei Kindern das, was ihnen am häufigsten begegnet. Und irgendwie muss das, was sie lernen, ja auch abbilden, was sie erfahren. Und das ist wieder so konstruiert. Und es heißt ja nicht, dass man nie da über bestimmte Themen redet. Aber es wird halt alles auch immer früher. Es geht ja dann auch nicht nur, was für Konstrukte oder sexuelle Orientierungen es gibt. Die Kelle geht ja erzählt ja auch, dass es mittlerweile Lernmaterialien gibt, die schon in der Grundschule ausgegeben werden oder auf jeden Fall zu früh, finde ich, wo es eben nicht nur um sexuelle Orientierung geht, sondern auch was für sexuelle Praktiken damit zusammenhängen. Und also ich finde, für ein Kind in der Grundschule, das davon noch Welten entfernt ist, ist das einfach zu früh. Und das ist auch das, wogegen die ganzen Eltern, gerade auch in Bayern zum Beispiel, auf die Straße gegangen sind. Es geht nicht darum, dass es keine Sexualerziehung geben soll. Es geht nicht darum, dass über bestimmte Themen nicht geredet werden soll, aber die Schule darf ihren Freiraum nicht nutzen und zu früh bestimmen, zu welchem Zeitpunkt mein Kind bereit ist, bestimmte Themen indoktriniert zu bekommen.
Ja. Und, Sergei, du wolltest was sagen?
Ja, und es geht ja nicht nur um Sexualerziehung als ein Fach im Kindergarten oder in der Schule. Also sie versuchen jetzt diese Thematik in alle Fächer einzubringen. Also diese gendersensible Sprache. Mhm. Und das ist erschreckend. Und da wollte ich noch auf deine Aussage antworten, Luke. Also diese ganzen Geschlechter und diese ganzen Minderheiten, also so wie Schwulen, Transgender und was weiß ich was. Also das hat auch Jordan Peterson erwähnt, dass den meisten von den ist das scheißegal, wie sie genannt werden, ja. Diese neuen Pronomen und diese neuen Endungen, die mit deutschen Grammatik überhaupt nichts zu tun haben, das ist ihnen scheißegal. Also er meinte, er hat ungefähr 20 Briefe von Transgender-Menschen bekommen, alle positiv, und da hat sich keiner beschwert. Sie haben nur ihn sogar gelobt, also
ja,
für seine Arbeit.
Das ist doch eigentlich auch eine ganz normale menschliche Reaktion. Also wenn man eine Minderheit ist, ich meine, die Schätzungen sind, glaube ich, zwischen 2 und 4% sind homosexuell, und was Transgender angeht, das ist eine verschwindend geringe Zahl. Das sind 0,0 irgendwas. Also das ist eine winzige Minderheit. Und jetzt stellt man sich mal vor, als winzige Minderheit kommt man irgendwo rein und sagt so, und ihr alle müsst jetzt eure Sprache ändern. Also das, ich meine, das, die meisten Menschen würden nie auf so eine Idee kommen, auch keine Transgender-Menschen, also einfach überhaupt keine Menschen, weil das einfach anmaßen ist und der reine Narzissmus. Also das ist ja Irrsinn. Das ist ja wie, als würde ich ins Kino gehen und keine Ahnung, und weil ich halt irgendwie Angst habe, wenn Leute lachen, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann mich vorne hinstelle und sage, so Leute, passt mal auf, also hier wird jetzt nicht gelacht, so, ansonsten haue ich euch aufs Maul, weil ich ein Problem damit habe. So, also das ist ja genau dasselbe, auf so eine Idee wird man halt nicht kommen. Und diese Aktivisten, ne, die sind einfach, das sind pathologische Individuen, die einfach völlig gestört sind
im Kopf. Ja. Also was ich sagen wollte, diese ganzen Individuen, diese ganzen Aktivisten, die versuchen das alles uns aufzuzwingen. Also sie geben sich als Repräsentanten von diesen Minderheiten. Aber die meisten Menschen aus diesen Minderheiten interessieren sich für solche Sachen überhaupt nicht. Das ist wirklich nur eine kleine Clique von pathologischen Menschen, die versucht quasi diese Minderheiten zu repräsentieren, ja, ohne sie überhaupt zu fragen.
Ja, das ist das Erschreckende dabei. Genau, die ziehen halt damit halt auch die Minderheit, die betroffen sind, in den Dreck und machen es halt noch schlecht. Und es besteht dann sogar die Gefahr, dass halt gegen die dann vorgegangen wird.
Ja. Die Menschen werden immer mehr voneinander getrennt.
Mhm. Und diesen pathologischen Persönlichkeiten geht es auch nicht wirklich um diese Minderheiten, sondern die Minderheiten sind einfach nur ein Mittel für ihre politischen Zwecke, um noch mehr Macht zu gewinnen. Und manchmal könnte man sich vielleicht auch fragen, warum gerade Kinder im Kindergarten oder in den ersten paar Klassen sexuell unterrichtet werden sollen, und welche Art von Mensch auf die Idee kommt, dass man Kleinkindern sowas irgendwie beibringen muss.
Ein pathologischer Mensch.
Ja.
Und ich meine, das hängt auch unter anderem mit Pädophilen zusammen. Also das erklärt auch die Autorin in ihrem Buch, dass diese ganzen Aktivistinnen und Feministinnen, dass sie auch Kontakte zu diesen Pädophilen haben. beziehungsweise zu Menschen, die versuchen, Pädophilie als eine neue sexuelle Orientierung uns darzustellen. Ja?
Vielleicht ist es sogar auch eine der Endziele dieser ganzen Gender-Gaga-Sache. Weil wenn es alle möglichen Geschlechter gibt und jeder darf machen, was er will, dann könnte vielleicht irgendwann der Punkt kommen, wo dann irgendjemand sagt, ja, die Pädophilen, die haben ja auch ihre eigene Ansichten, die mögen Kinder, ja, dann lassen wir denen doch auch die Freiheit.
Eine Normalisierung des Kranken. Letzten
Endes. Ja, und irgendwann wird das für normale Menschen zu viel. Mhm. Und was passiert dann?
Ja, das ist die Frage. Ja. Wahrscheinlich nichts Gutes.
Ja, und ich glaub, das sagt ja auch.
Ich wollte kurz sagen, dass ich glaube, dieser Angriff auf unsere Sprache ist nur ein erster Schritt.
Ja.
Das ist einfach ein erster Schritt in ein totalitäres System, in eine Diktatur.
Ja, und das genau sagt ja John. Schritt hat es halt immer wieder angefangen, auch in der Vergangenheit. Es sind immer kleine Schritte gewesen, von der die normale Person in der Bevölkerung meistens nichts mitbekommen hat. Und dann hat sich das Schritt für Schritt über mehrere Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, zum Punkt entwickelt, in dem eben ein totalitäres System entstanden ist, wo niemand mehr irgendwas sagen konnte. Und wenn man dann irgendwas Falsches gesagt hat, dann ist man halt im Erziehungslager gelandet oder im KZ.
Ja, und das sagt ja auch Jordan Peterson immer zu Recht, man muss diese Dinge eigentlich stoppen, solange sie noch in den Kinderschuhen stecken, weil irgendwann ist es halt zu spät. Also im Moment fängt es halt gerade so an. Und an den Unis und so ist es halt schon stark da, aber wir wissen ja auch, dass alles, was an den Unis stattfindet, dann auch schnell in die Gesellschaft irgendwann kommt. Und im Moment kommt man natürlich noch nicht ins Gefängnis, wenn man jetzt, also zumindest nicht in Deutschland, wenn man jetzt irgendjemand falsch anredet oder wenn man halt in irgendeinem Dokument irgendeinen Begriff nicht verwendet oder so, aber wir sind halt auf dem Weg dahin. Und wenn man sozusagen schon bald, kann es sein, dass man seinen Job verliert, wenn man aus Versehen irgendwas nicht gendert oder so. Ne? Das ist jetzt so der nächste Schritt. Also in den Personalabteilungen sind die ganzen Gender-Aktivisten auch schon überall verteilt, ne? Mit Gleichstellungsgedöns und Gender-Beauftragten. Und wir müssen jetzt im Prinzip was dagegen tun und da uns ne, da auch da mutig sein und sich dann auch dagegen auszusprechen. Und weil ne, vielleicht ist es dann bald zu spät. Mhm.
Vielleicht nochmal kurz einen Auszug von Birgit Kelle über sexuelle Sprache und Diskriminierung. Ganz kurz.
Diese sexuelle Diskriminierung, die überall in der Sprache, in der Kleidung, überall lauert, endlich auszutilgen.
Ja, es ist aber komisch, dass diese ganze Diskriminierung mein ganzes Leben an mir vorbeigegangen ist. Ich hab's nicht gemerkt. Möglicherweise ist das auch wieder meine Verblendung, ne? Weil ich ja auch immer noch denke, ich bin eine Frau. Aber ich habe mich mein ganzes Leben lang weder in der Schule noch sonst wie jemals von der deutschen Grammatik diskriminiert gefühlt. Und ich kenne die meisten Frauen, die ich kenne, denen geht das ganz genauso. Ja? Das heißt, man müsste ja zumindest, sagen wir mal, die weibliche Bevölkerung in Deutschland befragen zu diesem Thema, bevor man uns Gutes tun will, um uns nicht weiter zu diskriminieren. Ja? Das heißt, obwohl die breite Masse nicht einmal der Frauen sich diskriminiert vorkommt durch die Sprache, müssen wir jetzt alles in irgendeiner Form gendern. Und es ist nicht nur die Sprache. Ja? Es gibt Frauen, die fühlen sich von Ampelanlagen diskriminiert. Ja? Da machen wir jetzt Ampelweibchen, damit die emanzipierte Frau von heute auch über die Straße kommt. Ja? Das ist genau der Bereich, wo es dann langsam anliegt, wo man sagt, wenn das alles ein Satireprogramm wäre, dann wäre das richtig gut. Ja? Das Schlimme ist, die meinen das ernst.
Genau, und das ist halt wirklich das Problem. Das ist halt, ja, dass es wirklich ernst gemeint ist. Und es sind halt einfach so viele Dinge, die einfach lächerlich sind am Ende, die, wo man sich überhaupt gar nicht kümmern müsste, sondern die sind halt einfach so, wie sie sind, und dann kommt er damit klar und dann nicht aus jeder Sache ein Problem zu machen und umzuändern, wie zum Beispiel aus einem Ampelmännchen Ampelweibchen zu machen, damit sich halt manche halt angesprochen fühlen und nicht diskriminiert.
Ein Punkt, den wir noch gar nicht hatten, den sie auch in ihrem Buch nennt, und den fand ich wahnsinnig spannend, weil über den hatte ich selbst persönlich noch gar nicht nachgedacht, ist, also wir reden ja bei diesem ganzen
Gender-Unterbau oder der, ich nenne es mal Gender-Industrie von, glaube ich, ungefähr 200 Lehrstühlen in, über Deutschland verteilt, plus jetzt diverse Gender-Beauftragte, die da in Lohn und Brot kommen müssen, die dürfen ja gar keinen Erfolg haben. Wo sollen die denn alle hin? Dann sind die ja alle arbeitslos. Also welches Interesse haben sie denn wirklich sinnvoll, also da fängt das schon an. Also wenn sie wirklich konstruktiv arbeiten wollen würden, würden sie sich selber arbeitslos schaffen.
Stimmt.
Ja, das Erstaunliche daran, dass da zieht auch jetzt die Kirche mit, also katholische und evangelische Kirche.
Die Evangelien, ja.
Ja, sie haben auch eigene Institute für Gender und Diversity erstellt, gegründet. Und da wird fleißig geforscht.
Ja. In Schweden ist Gott doch auch schon ein Das geworden. Ein Es. Das Gott.
Das Gott.
Ja. Mein Gott. Und da gab es auch ein Projekt, um die Bibel komplett umzuschreiben. Also nicht umzuschreiben, sondern neu zu gestalten, sodass die Bibel jetzt gendersensibel wird.
Oh je. Da gab es auch noch so eine gute Studie von der Spielzeugfirma Hasbro. Die ist so witzig. Da haben die halt versucht, für Kinder ein Puppenhaus zu bauen, was sowohl für Jungen und für Mädchen ist. Und die Mädchen haben halt ganz normal die Kinder ins Bett gelegt und zugedeckt. Und die Jungen, das war nicht sehr nett, die haben halt einen Katapult gebaut und halt Kinderwagen durch die Gegend geschossen. Und da haben sie halt festgestellt, ja, es gibt halt wirklich einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Das ist einfach festgelegt durch
Ja, nee, das ist auch, da gab es ja auch Studien, also diverse, ne, dass schon Kinder mit 3 Monaten, also was heißt Kinder, Säuglinge mit 3 Monaten, halt, ne, wenn man die krabbeln lässt oder in einem halben Jahr und man hat, baut halt irgendwie ein paar Pistolen und ein paar Puppen auf oder so, dass halt die Jungs immer sofort zu den Pistolen und die Mädchen zu den Puppen gehen. Und da muss man sagen, da ist der freie Markt eigentlich auch mal gut, weil die ganzen Spielzeughersteller und so, die kümmern sich halt nicht um diese ganzen ideologischen Quatsch, ne? Die müssen halt ihr Zeug verkaufen. Und und wenn es dann mal versucht wird, ne, aus der Ideologie heraus dann mal anders zu machen, dann merken sie, oh, funktioniert nicht. Ja? Die Realität ist doch stärker.
Mhm. Okay, wir haben einen Anrufer, den probiere ich mal kurz reinzunehmen. Hallo? Hallo Michi, hörst du uns? Michi? Nee, kommt leider wieder nicht durch. Okay. Hat leider nicht funktioniert. Okay, gut, genau, also das hat halt auch Spielzeughersteller betroffen sind und halt, oder denen es eher egal ist und die natürlich einfache Sachen bauen und produzieren.
Ja, nee, genau, ich hatte eigentlich den Punkt schon fertig gemacht. Also wie gesagt, dass dann durch die Marktwirtschaft ist es halt auch ein kleiner Reality-Check, ne? Dass halt die Ideologie einfach Quatsch ist und nicht funktioniert.
Ja. Ja, das stimmt. Da wird jetzt versucht, künstlich irgendwas herzustellen. Okay, Michi, hörst du uns? Also irgendwas kommt an in Signal bei uns.
Ja, hörst du mich?
Ja, jetzt funktioniert's.
Wirklich?
Ja.
Das ist eine schöne Überraschung.
Wir hören dich. Super.
Ja, super.
Michi,
ja, ich wollte noch was dazu sagen. Dieser Konflikt, der zwischen Männern und Frauen hier geschaffen wird. Es gibt einen Präzedenzfall in der menschlichen Geschichte. In der NS-Zeit gab es den Antisemitismus und damals wurden die Menschen gegeneinander aufgehetzt aufgrund von Rasse oder aufgrund von Hautfarbe. Und es hat damals sehr gut funktioniert. Also wir wissen ja, was da herausgekommen ist im Nationalsozialismus gegen die Juden und so weiter. Und dieser Gender-Wahnsinn, der heute vorherrscht, man könnte ja denken, es ist nichts Großartiges. Ist ja nichts dabei, wenn ich ein bisschen die Sprache ändere oder Dinge umformuliere. Aber wie Sie vorher schon erwähnt habt, das ist die Leute, die das vertreten, meinen es sehr ernst. Und es verbreitet sich in allen Medien auch schon, ich glaube, ein Jahrzehnt schon geht das weiter und weiter. Und auch in Kanada und in den USA wird das auch immer schlimmer. Mhm. Und da ist eine echte Gefahr, dass wenn geschafft wird, dass ein Keil getrieben wird zwischen Männern und Frauen, da wirklich ein gesellschaftliches Chaos herauskommt. Denn wenn es ist, diese Argumente sind sehr leicht zu schlucken. Zum Beispiel, dass die Frauen immer unter den Männern leiden und so weiter. Und jeder Mensch hat einen Gerechtigkeitssinn und außerdem ist jeder entweder ein Mann oder eine Frau und somit ist jeder betroffen. Das heißt, wenn diese Ideologie durchgreift und sich weiter verbreitet, jeder ist betroffen, jeder hat einen Gerechtigkeitssinn, jeder spürt die Ungerechtigkeit, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht da ist. Und plötzlich sind wir alle Feinde im eigenen Land, in der eigenen Gesellschaft. Und es schaut nicht gut aus, wenn das wirklich weitergeht. Ich würde mal sagen, dass da ein Chaos sehr leicht herauskommen kann.
Definitiv.
Ja, das ist wahrscheinlich auch deren Ziel.
Ja. Mhm. Ist ja selbst, Michi, da du halt angesprochen hast, Medien, ist vor allen Dingen auch hier die neue... Okay. Die neue Star Trek Serie, die Discovery heißt, glaube ich, wo halt diese weibliche Captain in den Vordergrund gestellt wird. Selbst die neue Star Trek Verfilmung geht in diese Richtung, wo halt die weiblichen Helden total in den Vordergrund gestellt werden.
Captain Picard ist weg.
Der ist schon lange nicht mehr da. Oh. Aber das hat einfach auch innerhalb dieser Medien, die sich sehr viele Menschen anschauen, einfach so eine Verschiebung stattfindet, die einfach auch unnatürlich ist. Also jetzt
ja, es ist in den Medien, es ist in TV-Sendungen, in Kinofilmen. Ich habe gehört, es kommt ein Kinofilm raus, wo die Hauptdarsteller schwarz sind, glaube ich, schwarz und weiblich. Kann mich jetzt nicht erinnern, welcher Film das sein soll. Es ist ja nichts Schlechtes dran. Es geht nicht darum, ob jetzt der Hauptdarsteller eine gewisse Hautfarbe hat oder nicht. Aber das Problem ist, dass das Ganze eingebettet ist in diese größere Bewegung des Gender- und Geschlechtswahnsinns, der offenbar von den Amerikas ausstrahlt.
Mhm. Ja, da werden einfach alle möglichen Grenzen verwischt.
Die Grenzen werden verwischt, ja.
Ja, ich würde auch noch was sagen zu dem, was Michi gesagt hat. Also was ja auch interessant ist, also beim Thema, dass wir alle gegeneinander aufgebracht werden und der Riss dann direkt durch die Mitte der Gesellschaft geht, dass halt das sowohl bei den Nazis als auch bei den Kommunisten eigentlich in jeder totalitären Herrschaftsform immer ein Angriff auf die Familie stattfindet. Also es wird immer versucht, die Kinder, sei es zum Beispiel im Kommunismus, die Kinder halt schon ganz früh wegzunehmen und teilweise haben die ja auch in bestimmten Bereichen dann sogar nicht bei den Eltern geschlafen. Und im Nationalsozialismus war es eben so, dass die Kinder halt auch sehr stark aus den Familien rausgetrieben wurden, um da die Bindung zur Familie aufzukappen. Also mit Hitlerjugend und schon früher teilweise. Und also es ging immer darum, die Familie ein Stück weit aufzuspalten, weil sie halt sehr stark das Gegengewicht ist zu der herrschenden Regierung.
Und wenn da wirklich ein Plan dahinter steht, die Gesellschaft zu zerspalten, dann ist das ein perfekter Plan. Also genau braucht man sogar einen großen Mut, diesen Plan überhaupt zu schmieden, direkt die traditionellen Rollen Mann und Frau zu zerspalten. Es ist ein fast genialer Plan aus einer gewissen Perspektive gesehen.
Ja. Genau. Okay, ja. Definitiv, ja, ein sehr gefährlicher Plan, wo man halt wirklich aufpassen muss. Und deswegen ist es gut, dass es halt Menschen wie John Patterson gibt, der wirklich sich gegen diese Dinge aufgelehnt hat und hoffentlich kommt es nicht noch schlimmer in Deutschland, aber ich denke eher, es kommt dazu und ja, und wenn es dazu kommt, ist es halt dann zu spät. Aber man kann trotzdem probieren, halt Sachen halt darüber zu reden, deswegen machen wir auch die Show, damit einfach ein Bewusstsein dafür entsteht, dass es halt nicht ganz normal ist, was da verbreitet wird und genau, dass man einfach ein Gegengewicht schafft.
Ja, viele Menschen, besonders Eltern, sie protestieren schon heute, also in Bayern, in Baden-Württemberg, aber niemand hört überhaupt auf sich.
Mhm.
Ich glaube, die größten Treiber von dieser Ideologie, also im politischen Bereich in Deutschland, das sind die Grünen oder die Grüninnen. Und ich glaube, die einzige, soweit ich weiß, die einzige Partei, die sich dagegen wehrt, ist AfD.
Mhm.
Das stand auch in ihrem politischen Blatt, dass traditionelle Familie soll gefördert werden. Und sie sind explizit dagegen.
Mhm. Ja. Und die werden halt, die AfD wird halt einfach nur als Nazi-Partei bezeichnet, die eigentlich, was das angeht, oder auch in einigen anderen Punkten einfach wirklich noch normal sind, halt diese Werte zu fördern, die halt.
Ja, nicht nur AfD, also eigentlich alle Menschen und alle anderen Parteien, die halt gegen diese absurde Ideologie sind.
Mhm. Ja, und das Interessante ist ja auch, dass in Deutschland eigentlich, was ihr auch schon gesagt habt, alle Parteien diesen Quatsch mitspielen, eben mit Ausnahme der AfD, aber zum Beispiel hat auch, ich glaube, das Gesundheitsministerium auf Bundesebene unter einem CSU-Minister hat als erste so genderkonforme Sprache vorgeschrieben für die internen Dokumente und so. Ich glaube, das war so. Also CSU ist ja eigentlich die konservativste Partei in Deutschland. Und das ist schon erstaunlich, wenn man sich das mal überlegt. Und es gibt eigentlich keine Partei, die auch nur in leisen Tönen sich dagegen wehrt. Und dann wundern sich die Leute, warum die AfD halt so viel Zulauf hat, ne? Weil einfach die große Masse der Bevölkerung, also entweder weiß sie es gar nicht oder sie hat die Schnauze voll davon. Und das ist eigentlich nicht verwunderlich.
Hm. Ja. Okay, gut. Haben wir noch etwas, was wir sprechen wollen zu den Themen? Ansonsten denke ich mir, hätten wir es ganz gut abgedeckt zum Gender Mainstream, vor allen Dingen auch die Auswirkungen auf uns und was halt noch passieren kann. Und wie gesagt, wir können auf jeden Fall von Birgit Kelle das Buch empfehlen, das heißt Gender Gaga, wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will. Und es hat es halt schon fast geschafft, dass diese Ideologie fast überall verbreitet ist.
Ja, und es gibt auch viele interessante Interviews mit ihr und Talkshows auf YouTube.
Genau, also die ist wirklich sehr, das Buch ist vor allen Dingen auch sehr witzig zu lesen und man kann wirklich auch lachen, obwohl es eigentlich ziemlich traurig auch ist, das so zu lesen, aber auch angenehm zu lesen durch ihren Schreibstil oder wie sie es halt rüberbringt. Genau, dann empfehlen wir auch von Pierre den Artikel, den können wir dann nochmal verlinken mit dem Artikel 5 Lügen von Feministen, die wir als selbstverständlich betrachten, worauf jetzt auch mit diese Show größtenteils basiert hat, dass sich jeder darüber nochmal informiert. Genau, gut. Dann sage ich von meiner Seite Tschüss, danke für die Zuhörer und Chatter und Anrufer natürlich auch an dich, Michi. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in 2 Wochen wieder.
Ja, ciao.
Ciao.
Tschüss.